Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken auf dem Dorf.
Ja. Ja, und du?
Ist der Körbe noch heiß?
Bitte. Ein Wach ist irgendwie anders, ne?
Ja. Moin, aufwachen, Mäuschen, aufwachen.
Ich kann auch nicht reden.
Nein. Du kannst doch nicht
reden. Lass mich in Ruhe.
Du kannst nicht reden, nein, dann bist du krank.
Ich muss erst mal einen Schluck Tee haben.
Ja, trinken wir erst mal einen Schluck Tee, trinken einen Schluck Kaffee. Moin, ihr Lieben.
Mm.
Ja, Mikrofon ist schon an, nützt nichts.
Oh, das ist immer so gemein. Ja. Das macht er immer extra, weil er genau weiß, wie er mich damit so richtig schön aus dem Konzept bringt.
Das heißt Psychologen beim Frühstück und nicht Psychologen beim Schlafen.
Das könnte sehr,
obwohl das wäre auch geil, ne? So eine Stunde Psychologen beim Schlafen.
Also, ja, für die ganz Entspannten.
Aber das aber die hören ja nur. Aber du schnarchst ja auch manchmal. Ich schnarche ja nicht.
Und ich kann im Schlaf reden. Du kannst so mit mir reden. Ich kann mich nicht mehr hinterher erinnern.
Das ist unglaublich, die Frau. Und was für Geschichten da. Aber das ist ja auch ein Zeichen dafür. Oh, hör zu, den Übergang. Wenn du richtig gut stehst, so wie hier, dann fühlst du dich total sicher. Ne? Mhm. Dann fühlst du dich geborgen.
Mhm. Absolut.
Mhm.
Ich höre dann auch nichts. Gar nichts. Da kann auch Staub gesaugt werden und so. Ja. Das kriege ich echt nicht mit. Dann fühle ich mich wirklich richtig sicher. Und diese Alltagsgeräusche finde ich toll. Dagegen wache ich auf, wenn Leute versuchen, sich leise zu bewegen.
Das ist so wie ich zum Beispiel.
Ja, ne? So ein heimliches, so ein heimliches Geräusch. Wenn Tilly versucht, extra leise zu sein, um dann natürlich trotzdem mit seiner Schuhgröße 55 dann doch wieder gegen den 55, Stuhl oder gegen den Tisch zu rasen.
Hast du 55
wie
gesagt?
Immer.
45, also je nachdem.
Ja, Männer haben immer so Riesenfüße.
Ja,
die haben diese dürren Steckerbeinchen.
Aber auch das gibt mir
Spargel.
Das Gefühl von Sicherheit. Was?
Und dann unten diese riesen Füße drin. Und damit knallt er immer gegen einen Tisch.
Nee,
doch.
Ich stopp mal die Aufnahme, das geht auch nicht. Ich liebe ja Asterix und Obelix. Bin ja großer Asterix und Obelix-Fan.
Ja, warum nur?
Ja, und die Soldaten, die Römer, die haben ja auch mal so riesen Füße in ihren Sandalen.
Birkenstock, die hatten.
Ich habe auch Birkenstock.
So. Soll ich jetzt dazu übergehen, dich O Julius zu nennen oder O Cäsar?
Nee. Oh. Obwohl die Friese kommt schon hin. Leute, ja. Also so ist es. Also so beginnen wir unser Frühstück. Annika hat gestern gesagt, nee, wenn wir morgen, nee, ich schlafe einfach. Du erzählst.
Du erzählst.
Nee, dann musst du
ich habe im Moment Frühjahrsmüdigkeit. Ja.
Und
die Frage ist ja heute in der Sendung, welcher Typ sind Sie?
Ja.
Und ich bin eindeutig Typ Hamster. Ich mache Winterschlaf. Oder Biber, ich bin in meiner Höhle, ich bin eingemurmelt und also ich bin so müde.
Aber Schatz, es wird Frühling. Also wir hatten, glaube ich,
Frühjahrsmüdigkeit, die schließt übergangslos an den Winterschlaf.
So. Mhm. Aber es ist tatsächlich, wir haben ja immer, wenn wir so Themen überlegen wir uns ja und sind meistens Themen, die uns schon vorher beschäftigt haben.
Ja,
und jetzt, es liegt so auf der Hand, weil ich war vor ein paar Tagen war ich in Düsseldorf eingeladen, weil wir haben nächste Woche haben wir International Women Day und
den Frauentag.
Den Frauentag, ne? Und ich wurde eingeladen von Trivago, ein großes Reiseportal. Wo du reisen eben halt, wenn du irgendwo hin willst, dann kannst du da gucken, wie sind die Bewertungen vom Hotel und von dies und das und vom Urlaubsort, weiß ich. Und von Iteratec. Iteratec ist ein Softwareunternehmen, die machen eben, die kreieren Software in ganz verschiedenen Bereichen, schon seit längerem. Und da bin ich tatsächlich tätig als sogenannter Betriebspsychologe.
Mhm.
So. Und da kam die Anfrage jetzt von Iteratec, Mensch, wir haben da so ein Treffen, im Woman in Tech heißt das, passend zum Frauentag. Und,
also Frauen in der Technik?
Jo, genau. Und hättest du nicht Lust, einen Keynote, einen Vortrag zu halten zu einem Thema, mit dem ich mich auch bei Iteratec jetzt beschäftige, nämlich zur psychologischen Sicherheit? Also zum Thema, wie schaffen das Teams, sicher zu sein in ihrer Arbeit, sich sicher zu fühlen, die Einzelnen? Und welche Auswirkungen hat es denn auch, wenn ein Team sich sicher fühlt, auf die Arbeit natürlich? Und fand ich spannend. Und wie gesagt, wir haben bei Iteratec eine Arbeitsgruppe, die sich genau damit beschäftigt. Und
wir hatten ja auch schon einen Podcast, vor 2, 3, 4 Podcasts.
Ja, genau.
Haben wir uns ja auch schon mal mit psychologischer Sicherheit beschäftigt.
Also im Moment, das ist so mein Thema, schlicht und ergreifend. Naja.
Ist ja auch extrem wichtig, jo. Weil man, das ist das, was man eigentlich früher vielleicht Selbstsicherheit oder Selbstbewusstsein auch großzügig ummantelt hat. Aber so, wie fühle ich mich eigentlich sicher? Wo fühle ich mich eigentlich so gut, dass ich sagen kann, was ich möchte?
Genau.
Dass ich mich eigentlich so geborgen fühle und so zu Hause in der Situation, dass ich keine Angst habe, so zu sein, wie ich bin.
Ja.
Und da kommt man natürlich früher oder später dann drauf, dass das natürlich eine Sache ist, die sich bei dem Einzelnen natürlich auch schon in der Kindheit entwickelt.
So.
Natürlich ist es wichtig, wie ist nachher wie kann man das im Beruf gestalten, wie können das Teams richtig machen und so, aber Voraussetzung ist natürlich auch, dass wir irgendwann mal dieses Gefühl von psychologischer Sicherheit kennengelernt haben. Und natürlich ist das so, dass viele von uns ja auch solche Gefühle gar nicht unbedingt automatisch mitbekommen haben als Kindern. Und da sind wir wieder in dieser Ecke, die Tilly ja auch schon öfter mal erwähnt hat. Wie gebunden waren wir eigentlich an unsere Eltern?
Ja.
Wie haben wir das eigentlich empfunden?
Ja.
Haben wir Eltern gehabt, an die wir uns immer wenden konnten, auch mit dem größten Müll? Und die waren immer für uns da. Mhm. Die haben uns von Kindheit an klar gemacht, okay, ich hab dich lieb, egal was du tust, aber das, was du gerade getan hast, war großer Müll. Oder haben wir welche gehabt, die immer gesagt haben, nee, du bist so. Also du bist unordentlich, du bist dick, du bist so, du bist irgendwie, du bist nicht genug.
Zumindest hast du nachher das Gefühl gehabt.
Du hast das Gefühl vielleicht gehabt, weil die sich gar nicht gekümmert haben oder mit ganz anderen Sachen beschäftigt waren.
Das ist so wichtig, weißt du, wenn Eltern sich, die haben Kopf voll mit 1000 anderen Sachen und gerade heutzutage, ne, wir haben eine Wirtschaftskrise, wir haben Kriege, wir haben also viele Sachen, über die sich jeder von uns Gedanken macht und Sorgen macht. Und da gibt es Eltern, die sind einfach mit ihren Gedanken irgendwo, aber nicht beim Kind.
Mhm.
Und genau das, also du musst, und das ist die Definition von Sicherheit, von sicherer Bindung, dass du Eltern hast, die deine Signale als Baby verstehen. Mhm. Baby kann auch nicht genau sagen, was jetzt fehlt und wo es drückt. Und nicht jedes Schreien heißt, ich habe Hunger. Also da kannst du schon ein bisschen 5 verschiedene Schreisorten mindestens geben. Also die erstmal die erkennen, dass da was los ist mit dir, die interpretieren deine Signale auch richtig und dann sind die auch noch prompt da. Das wäre so der Idealfall.
Mhm. Und das auch noch weiter.
Ja.
Also dann auch nicht nur einfach sagen, ja, ich komme am Sonntag mit zum Spiel und dann doch wieder keine Zeit haben. Oder einer von den Eltern geht sowieso und hat gar keine Lust oder kümmert sich nicht oder ist sowieso nie da.
Genau.
Und wenn er da ist, dann ist er oder sie, dann ist er
mit allem Möglichen beschäftigt, mit seinem Handy oder
mit was auch immer.
Mhm.
Sodass eigentlich die Kinder immer das Gefühl haben, Mutti ist sowieso nicht da, also hat gar keine Nerven für uns oder Papa. Und das wird irgendwas versprochen, ab und zu kriegt man einfach Geld oder irgendein Teil in die Hand gedrückt, aber die Zeit, wirklich mal Zeit und zuhören und nur mit mir Zeit zu verbringen, findet nicht statt. Und schon hast du ja das Gefühl, du bist es nicht wert.
Ja, und das ist das Gemeine.
Das ist das Beschissene an der Sache.
Und Kinder neigen dazu, weil sie keine anderen Möglichkeiten haben, das auf sich zu beziehen. Das heißt, ein sicher gebundenes Kind bezieht es auf sich und sagt, jo, was immer auch passiert, die Erfahrung habe ich gemacht, ne? Da sind Leute immer da. Nicht nur meine Eltern, auch andere. Also bin ich liebenswert. Die haben ein inneres Arbeitsmodell, so der Fachbegriff von ich bin liebenswert. Und mit diesem Gefühl gehen die in die Welt raus und dann wird die Welt erobert und dann wird gespielt, auf Teufel komm raus und werden Sachen erfunden. Nachher in der Schule sind die in der Regel auch tatsächlich ziemlich gut, weil sie keine Angst haben. Und weil sie auch wissen, wenn ich meine 5 Mathe geschrieben habe, ist es kein Weltuntergang und ich lerne daraus.
Mhm.
So. Und sicher gebundene Kinder haben das Gefühl, mich versteht sowieso keiner. Ich bin ja nicht liebenswert, sonst würde man mir helfen. Also, die Welt ist gefährlich draußen. Ich muss sowas von aufpassen, dass ich nicht unter die Räder komme. Sie ziehen sich oftmals in sich zurück werden vielleicht aggressiv, wie auch immer. Auf alle Fälle ist der Start ins Leben ein ganz anderer und leider auch als Erwachsener. Mhm. So, deswegen, für mich ist dieses psychological safety, psychologische Sicherheit, ist ein so zentrales Thema, ne? Und wir beide, ich belatsche ja mal Annika, wenn ich sowas wie so einen Vortrag habe, was Annika drunter leiden, weil das ist dann erstmal mein Thema für die nächsten Wochen.
Ich sag's euch.
Oh ja, du musst es leiden. Aber es hat sich gelohnt. Also der Vortrag war, so die Rückmeldung war gut, war prima, weil, Leute, der war auch noch auf Englisch. Das kam, okay, mein Englisch ist so, aber wie immer, ne, wenn man Sachen lange nicht benutzt und nicht täglich benutzt, es rostet ja doch so ein bisschen ein.
Ja, und da merkt man dann immer, dass man irgendwie nicht so richtig im Training dann manchmal ist.
Ne? Ja, das war schon so, das hat mir schon Sorgen bereitet. Mhm.
Ja, dabei ist es eigentlich gerne, so wie Chili wie auch ich, wir waren ja beide in den Staaten und haben, oder ich auch noch in England und haben da einiges gemacht und gelernt und studiert und gearbeitet. Aber es ist dann einfach irgendwie, wenn man es nicht täglich braucht, schnell auch wieder weg. Mhm,
so.
Sehr schnell.
Aber sich dem zu stellen und zu sagen, so, ich hätte auch Nein sagen können. Mhm. Ich hätte sagen, nö, tun, nee. Aber so irgendwie,
nein,
das
hat
auch, nein, ich bin auch eine Rampensau, ich mag das sowieso gern. Und Leute, ich muss heute gleich mal was auf Englisch erzählen, weil die Atmosphäre, die ich da hatte, das fand in Düsseldorf statt, bei Trivago, die war so reizend. Das waren gemischt, also es waren nicht nur Frauen da, sondern es waren auch ein paar Männer da. Aber die ganze Atmosphäre war wirklich richtig schön. Das war so, so interessiert auf der einen Seite, die Menschen, die uns zugehört haben, da waren noch andere Keynote-Speaker, drei andere vor mir dran, die waren interessiert und haben hinterher auch interessante Fragen gestellt. Mhm. Und da hat man hinterher noch miteinander geschnackt, ein bisschen was getrunken und gegessen und das war eine so wundervolle Atmosphäre und das behaupte ich mal, weil ich sowas schon ein, zwei Mal gemacht habe, das ist einfach... wenn Frauen unter sich sind, okay, ein paar Männer noch eingesprengt sind, aber das ist eine andere Atmosphäre. Das ist nicht so Konkurrenz und nicht so, so bei Männern ist ganz schnell, guck mal, was ich habe und der Vergleich, na, wie wichtig bist du, wie unwichtig bist du. All das habe ich da nicht gespürt.
Also ich habe ja viele Kongresse und Veranstaltungen als Journalistin, als Redakteurin mitmachen müssen. Mhm. Und ich habe immer festgestellt, gerade, ich war ja oft auf Ärztekongressen, Friseurkongressen Schönheits-OPs und was es da alles gibt, Gesundheits-OPs. Mhm. Denn wir hatten ja auch Gesundheit, haben wir uns ja auch drum gekümmert.
Ja.
Und da war das oft so, du hast das richtig gemerkt, die Jungs, die waren eigentlich noch angeschickert vom Abend vorher oder hatten den Kater ihres Lebens und haben eigentlich immer so drauf gewartet, dass es endlich wieder an Futterdruck ging, beziehungsweise wieder an die Bar. Das war für die ein Happening.
Mhm.
Die Themen haben sie nicht besonders interessiert.
Nee, ne? Das
und ich
auch,
muss dazu sagen, ich habe selten so viele schlechte Vorträge gehört.
Mhm.
Die sind zum Teil potzlangweilig gewesen. Mhm. Wirklich. Die PowerPoint-Präsentation, also da werden Bilder an die Wand geworfen und eigentlich der Referent erzählt dann, was da oben dran steht. Mhm. Ganz ehrlich, das ist langweilig.
Ja.
Das ist einfach nur langweilig.
Ja.
Und mit schnarrender Stimme das dann runter zu nölen und nur zu erzählen, wie großartig man selber ist, das ist auch wirklich langweilig. Mhm. Auf Fragen keine Antworten geben können, nicht wirklich.
Mhm. Nee.
Und das ziemlich schnell abkaspern wollen und als Redakteurin stellst du natürlich Fragen.
Ja.
Du bist als Journalistin ja interessiert.
Ja.
Wenn ich da einen Beitrag höre über den Zusammenhang zwischen, ich weiß nicht, Psyche und Pickel, dann will ich verdammte Kiste auch wissen, wieso.
Mhm.
Und dann frage ich nach. Und dann gibt es ganz tolle, die das wirklich gut beantworten können, wo du auch merkst, die brennen dafür, die haben eine Leidenschaft und dann gibt es eben die anderen.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Und das finde ich schon sehr wichtig, wenn jemand einen Vortrag oder ein Referat oder irgendetwas macht, er muss begeistert dafür sein, ihn muss das Thema interessieren und bitte Karten und weiter weg und sich mit dem Publikum auch beschäftigen.
Und das war gestern, oder nicht gestern, am Donnerstag war das, das war ganz toll. Also alle die drei Sprecherinnen vor mir, die haben alle frei geredet und ich dann auch und das war auch so eine Atmosphäre dafür. So, Leute, und jetzt gehe ich mal übergangslos ins Holprige im Englisch.
Ja, warum du das Ganze noch auf Englisch gemacht hast, musst du sagen.
Ja, muss ich sagen, weil Trivago, da ist die Geschäftssprache ist Englisch. Also das ist ein internationales Unternehmen und die Mitarbeiter kommen von überall her, auch gestern, wir hatten Spanien, wir hatten Italien, wir haben Amerika da gehabt und da ist einfach die Umgangssprache Englisch, so.
Und das auf deutschem Grund, das ist auch in Düsseldorf gegründet worden, das finde ich irgendwie interessant.
Ich finde das auch sehr, sehr interessant.
Also es ist jetzt kein, ich kenne das ja auch, es gibt ja auch ausländische Unternehmen, japanische oder so kenne ich in Düsseldorf, da wird natürlich japanisch und englisch gesprochen, aber ein deutsches Unternehmen in Deutschland gegründet und dann englische Sprache, fand ich irgendwie interessant. Yeah.
So, let's start in English. Just, I want to say thank you to Laureen and to Martina from Trivago and from Iteratec for this wonderful evening. It was really a pleasure. And I'm still thinking of this. It was fantastic. And I hope you will see us next year. So.
Ja.
Das musst du doch mal losgeworden.
Ja.
Losgeworden werden. Ne? Ja. Das geht weit ins holprige Deutsch irgendwie.
Deutschland, ein Punkt. Allemand, un point.
Okay, also.
Ich denke, was hat er denn jetzt? Jetzt redet er plötzlich Englisch.
Yes.
Gut, ja, lass ihn mal durchgehen.
Ja, das muss sein. Okay, also, jetzt wieder zurück. Wir waren bei den Kindern, wir waren bei den sicheren Bindungen, bei den unsicheren Bindungen.
Das heißt? Ja, für diese sichere Bindung und so weiter ist das natürlich interessant. Was für ein Typ ist man überhaupt?
Ja.
Also, die wichtige Sache ist ja immer, wenn ich das als Kind so gelernt habe und wie ist meine Veranlagung, bin ich eher ein Typ, der Nähe sucht, brauche ich also auch später im Berufsleben eigentlich eher so die Nähe von Kollegen, mag ich das gerne, gehen wir abends noch irgendwo in eine Pinte, weißt du so, habe ich eine Kollegin, mit der ich auch alles teile und so. Oder bin ich eher ein vollkommener Distanztyp, dem also Homeoffice sehr entgegenkommt? Was bin ich eigentlich?
Ja.
Und natürlich kann man über psychologische Sicherheit viel reden, aber eigentlich muss man auch wissen, wie sind die Leute? Du kannst ja jemandem nicht unbedingt psychologische Sicherheit geben, der eher auf Distanz gibt, wenn du ihn jetzt zwingst, jeden Tag im Beruf beispielsweise irgendwelche gruppentauglichen Maßnahmen dazu zu machen. Also für den ist ein Ausflug in den Klettergarten nicht unbedingt die richtige Variante. Das findet er wahrscheinlich gar nicht so lustig.
So, und das ist genau jetzt ein Punkt, wo wir auch dieses Konzept psychologische Sicherheit ein bisschen weiterentwickeln. Weil ursprünglich, und so war es auch in den 90er Jahren, wurde dieses Konzept entwickelt von der Harvard-Professorin Amy Edmondson, ganz toll. Und die hat auch gesagt, Leute, also psychologische Sicherheit besteht darin, wenn am Team eben die Leute das Gefühl haben, ich kann alles sagen, ich kann vor allen Dingen auch Fehler zugeben, ganz wichtig, ne? Also wenn ich mal missgebaut habe, ich vertusche das nicht, sondern ich sage das und dann kommt als Konsequenz das Team und damit auch die Firma, wir lernen daraus, entwickeln daraus und auch weiter. Und ich habe in so einer Teamsitzung auch keine Angst, irgendwie mal einen Finger hochzuheben und zu sagen, ich verstehe das nicht, erklär mir das mal genauer. Oder was du erzählst, ist Blödsinn, ne? Also ich sehe das anders. All diese Atmosphäre, die eben dazu führt, dass sie auch so eine Firma weiterentwickelt und das Produkt sich weiterentwickelt.
So. Gilt auch für eine Familie, wenn du das so erzählst.
Das ist auch
denk
ein Team.
An ein Familienessen oder so. Oder du sitzt mit deiner Freundeschaft zusammen. Hast du das Gefühl, du kannst dich frei äußern? Oder weißt du, du wirst gleich wieder gemobbt, nur weil du irgendwas, weil du irgendwas sagst? Dann weißt du, du fühlst dich da nicht psychologisch sicher.
So.
Aber es ist doch auch interessant zu wissen, wie bin ich eigentlich generell drauf?
So ist es. Und das ist etwas, ne, bis jetzt ist es so, dass dann gesagt wird, die Teamleader und die natürlich die Führungskriege von einer Firma haben dafür Sorge zu tragen, dass sich das Team wohlfühlt. Das ist richtig, ne? Muss auch. Also die Atmosphäre muss schon auch von außen her stimmen. wie in der Firma, in der ich arbeite. Na, ja, die kümmert sich nicht umsonst auch besonders
aber
darum.
Aber das geht ja nur in Deutschland von einem hierarchischen System aus. So, was machst du denn jetzt in einer Gruppe, in der es nicht unbedingt einen Teamleader gibt? Wir sind jetzt ein Team von 4 Leuten oder eine Familie. Natürlich sind da vielleicht die Eltern und so, aber es sind schon 2. Und das, die Tante ist auch noch da. Wer ist der Führungs? Warum sollte? Und dann ist nur, wenn wir klassisch vorgeben, ist es der Vater. Der ist zuständig für die ganze Atmosphäre. Das ist doch Blödsinn.
So. Es gibt eine ganz tolle, leider nicht mehr lebende Psychologin, Ruth Kronhassi, die hat die themenzentrierte Interaktion entwickelt und die hat gesagt, jeder muss sein eigener Chairman sein, also jeder muss sein eigener Vorsitzender sein in so einem Team, Familie auch, aber besonders auch im beruflichen Umfeld. Das heißt, jeder muss dafür Sorge tragen, dass es ihm gut geht und dass er seine Themen auch anbringen kann.
Also ich würde sagen, dass es ist natürlich für, wenn man hier hierarchische Strukturen hat, ist es natürlich auch die Aufgabe von einem Teamleader, das zu übernehmen oder vom Trainer oder vom Lehrer oder sowas. Aber es ist auch wichtig von der Gruppe, sich gegenseitig zu stützen und zu unterstützen, eine Atmosphäre von Miteinander zu kreieren.
Richtig.
Und sich natürlich um die zu kümmern, die das immer torpedieren und sagen, also komm, wenn du weiter so machst die Gruppe kaputt. Aber auch aufzufangen, wenn jemand sowas macht. Und es ist natürlich auch wichtig, wie sind die einzelnen Leute drauf?
So.
Also du kannst ja kaum erwarten, dass jemand Hurra schreit und immer in der Gruppe und so weiter, wenn er ein Mensch ist, der eher auf Distanz geht.
Ja, oder eher zurückhaltend ist, eher schüchtern ist.
Ja.
Und da kommen wir jetzt zu dem Modell. Und wenn ihr euch das anguckt, wir haben da das auch als Bild zu unserem Podcast gepostet. Da gibt es ein Modell, beruhend auf ein Buch Grundform der Angst von Fritz Riemann. Werde ich euch auch mal in die Show Notes mit reintun. Man sollte meines Erachtens, wenn man sich mit Psychologie beschäftigt, ein paar Bücher gelesen haben. Und dieses Buch von Fritz Riemann, Grundform der Angst, das hat er 1961 hat er das geschrieben. Tolles Jahr, 1961. Das ist so grundlegend gewesen. Und der hat eben gesagt, er ist Psychoanalytiker gewesen, dass es so Grundformen von Menschen gibt, von Persönlichkeitszügen von Menschen oder wie soll man sagen, von Verhaltenstendenzen, sagen wir es lieber so, Verhaltenstendenzen von Menschen gibt. Und da gibt es eben die Tendenz zur Distanz, die Tendenz zur Nähe, die Tendenz zum Wechsel und die Tendenz zur Dauer. So. Und wenn ihr euch das so anguckt, auf dem Bild, ne, oben, unten, links, rechts, jeder von uns hat diese Tendenz in sich, aber jeder von uns hat auch eine bevorzugte Präferenz. Das heißt, es gibt Menschen, die brauchen eher Distanz. Ich gehöre mit dazu, ne? Also ich bin so da doch typisch norddeutsch und ich falle auch nicht jedem gleich um den Hals und ich brauche auch tatsächlich so meine Ruhe. Ich denke auch gerne so für mich, mir meine so Sachen so zusammen. Und da gibt's natürlich Leute, die brauchen ganz viel Nähe. Die hast du ständig um den Hals, sie wollen ständig geknutscht, gekuddelt werden und die brauchen auch die brauchen das Gefühl von Liebe, von Geborgenheit, gemocht zu werden. Und dann gibt's die Menschen, die eben so Wechseltypen sind, denen wird schnell langweilig, die müssen auch im Job immer wieder neue Herausforderungen haben, die halten auch schlecht lange Beziehungen aus, also, nee, die flüchten eher so vor dem Endgültigen. Und dann gibt's als letztes denn die Dauermenschen, die brauchen mal ganz viel Kontinuität, die führen auch lange Partnerschaften und die haben immer, die wollen auch das Gefühl haben, dass die Welt für sie auch vorhersehbar ist. Also die sind nicht gut mit, fahren mal spontan irgendwo hin oder die fahren auch gerne im Urlaub immer an denselben Platz, weil sie sich da einfach auskennen. So, und jetzt könnt ihr mal für euch mal überlegen, wenn ihr euch das vielleicht mal aufzeichnet auf dem Blatt Papier, wie so ein Kompass, ne? Nähe, Distanz, oben, unten, Dauer, Wechsel, links, rechts. Macht mal ein Kreuz hin, welche Tendenzen bei euch so vorrangig sind. Und da könnte man sehen, aha, so ist es. Und jetzt wird es interessant, das ist also eure Bedienungsanleitung. die er daraus entwickeln können, auch für ein Team. Also ich brauche eben mehr Distanz. Ich finde auch Homeoffice nicht so schlimm. Ich brauche das. Oder ich hasse Homeoffice. Ich muss mit meinen Kollegen, Kolleginnen, muss ich zusammen sein. Ich liebe Partys im Büro und Geburtstagsfeiern. Das ist mir ganz wichtig.
Es hilft natürlich auch, wenn man sich darüber klar wird, ob ich überhaupt im richtigen Beruf bin.
Ja.
Also, weil du stellst fest, du hast dir jetzt überlegt, du möchtest gerne Kindergärtnerin werden, mhm. weil du eigentlich gerne mit Kindern zusammen bist, aber du bist tierisch gestresst. Mhm. Du bist eigentlich schon 2 Stunden, nachdem du da bist, merkst du, dass du fertig bist. Mhm. Und du überlegst dir dann mal anhand dieses Modells, was du eigentlich so magst und so. Mhm. Und stellst fest, du bist eigentlich ein Mensch, der auch Distanz braucht. Mhm. Du brauchst Zeit für dich.
Ja.
Und du merkst, eigentlich ist dein Berufswunsch gar nicht so richtig. Mhm. Du bist eigentlich gar nicht der Mensch, der jetzt wirklich recht lange, du machst das mit den Kindern gern, aber schon bei den Eltern hört's auf. Mhm. Oder wenn dann Mittagessen ist, bist du durch.
Ja.
Das heißt, das ist gar nicht das Richtige, genau.
Genau.
Vielleicht ist eine andere Form, sich mit Kindern zu beschäftigen, vielleicht mit einer Beratungsstelle oder sowas, viel sinnvoller. Mhm.
Oder du denkst, du bist eben toll in Mathe und in Physik und so, dann ist auch genau so eine IT-Geschichte genau richtig für dich. Und dann merkst du aber, nee, also einen ganzen Tag vorm Computer zu sitzen und sich mit wirklich schwierigen mathematischen, statistischen Problemen zu beschäftigen,
mir fehlt
der Austausch. Ja. Ich gehe ein, wenn ich da ständig den ganzen Tag nur womöglich Hunger aus der Lande bin, nee. Also Richtung, irgendwas mit Menschen, was Soziales wäre tatsächlich besser. Das ist ja auch das Tolle, also das auch in der Beratung, also wenn junge Menschen sich fragen, wie geht's denn weiter, genau das ist die Frage, sich ausprobieren und dann, das wäre ja so mein Traum, denn so eine Art Gebrauchsanweisung von jedem zu bekommen, was bin ich für ein Typ? Und das könnte man sogar bei der Berufsauswahl, aber vielleicht sogar auch beim Vorstellungsgespräch sagen, Leute, also wenn ihr mich haben wollt, gerne, aber ich sage euch gleich, ich bin eher jemand, der gerne für sich auch alleine arbeitet. Also erwartet nicht von mir, dass ich hier den Bürokasper mache, ne? Das ist nicht mein.
Naja, oder vielleicht kann man sich das so, also gar nicht so als Abwehr, sondern das auch als Vorteil sehen, sondern kann auch sagen, ich besitze die Fähigkeit, mich ab und zu wirklich richtig auch aus der Gruppe zurückzuziehen und mich absolut zu konzentrieren. Ich brauche das, ich kann nur so arbeiten und deshalb würde ich gerne das Aufgabengebiet XY übernehmen, weil ich dann so und so das mache. Oder eben andersrum, da ich sehr kommunikativ bin oder gerne in der Gruppe bin und so weiter, würde ich gerne die Aufgaben der Organisation, der Gruppe oder sonst wie übernehmen. Einfach die Fähigkeit, die man hat, das ist ja kein Manko.
Mhm.
Also denkt jetzt nicht, nur weil sich Distanz jetzt irgendwie anders anhört, dass das ein Manko ist. Überhaupt nicht. Gar nicht. Es ist einfach nur eine Feststellung. Das ist ungefähr Tendenz, so wie blond Nase, dicke Nase oder irgendwie so, ne?
Das ist eine Verhaltenstendenz. Sind alles so, ne? Mhm. Also jetzt nicht, also es ist keine Diagnose, hat nichts mit Krankheit zu tun und du bist nicht verrückt, wenn du mehr distanziert bist und auch nicht depressiv, wenn du ganz viel Nähe brauchst, irgendwie sowas.
Ich zum Beispiel,
gut, dass du es nochmal klarstellst.
Ja, ich bin zum Beispiel eine Person, ich liebe es, mit Leuten Dinge zusammen zu machen. Ich bin sehr kommunikativ, ich habe absolut Spaß, ich bin emotional und ich weiß nicht was. Bin aber von der Tendenz ein Distanz da. Warum? Weil ich immer wieder Zeit für mich brauche. Ich würde vollkommen verrückt werden, müsste ich den gesamten Tag von ganz früh morgens bis spät in der Nacht mit Menschen in einem Raum verbringen oder so. Ich kann es, aber es bedeutet für mich sehr viel Kraftaufwand.
Ja.
Ich bräuchte irgendwann meine Mittagspause, die ich dann möglichst ganz alleine verbringen möchte. Ich bin mir selbst oft genug. Ich kann mich hervorragend selber beschäftigen. Ich brauche die Zeit für mich, für meine Interessen, lesen und so weiter. Das weiß ich und das war immer schon so.
Das stimmt, kann ich bestätigen. Ich wechsle so zwischen Nähe und Distanz. Ich habe eigentlich mehr gedacht, ich wäre mehr Distanzler, also noch mehr, so nordisch Distanz, nordisch distanziert. Merke aber, dass wenn ich jetzt zu sehr so eigenbrüterisch unterwegs bin, nee, mir fehlt das schon. Deswegen bin ich überhaupt Psychologe geworden, Leute. Also ein Psychologe, der keine Lust auf Menschen hat, der hat ein Problem, der wird ein Problem bekommen.
Na gut, dann komme ich vielleicht auch so in die Wechselrichtung.
Es ist auch im Wechsel. Und das ist auch wieder dieses Modell, das haben wir auch nochmal, Annika und ich nochmal weiterentwickelt. Ja, also Teamleader und so Firmen müssen dafür sorgen, dass diese Sicherheitsatmosphäre entsteht und dafür auch, da gibt es auch Übungen, die man machen kann und all das.
Wenn denn da eine Gruppe ist mit einem Teamleader und was macht die Arbeitsgruppe? Da ist kein Teamleader, die ist dann irgendwie, die macht gar nichts, das ist doch Quatsch.
Nee, da ist auch jeder für sich zu verantworten. Nee, aber lass mich sagen, dieses wirklich zu sagen, gut, Atmosphäre, aber dann zu gucken, jeder Einzelne für sich und das, was du, ich finde das so toll, was du gesagt hast, das kann so einen Synergieeffekt geben.
Ja.
Also ich habe ein neues Projekt und da gibt es einen, der wechselt und sagt, wie geil ist das denn? Da lege ich gleich mal los, habe ich Bock drauf, ich habe keine Ahnung, ich fuchse mich da rein. Und da gibt es vielleicht den Distanzmenschen, der gut denken kann. Viele Distanzmenschen können wirklich richtig gut analysieren und denken. Und der sagt dann, jo, okay, ich gucke mir mal das Komplizierte an. Dann gibt es den Dauertypen, der sagt, oh, wisst ihr, da gibt es auch so viele Routinetätigkeiten. Da habt ihr bestimmt keinen Bock drauf. Das mache ich dann. So, ne? Und wen haben wir dann noch?
Nähe-Typen. Der hält den ganzen Laden zusammen. Der
kocht Kaffee.
So. Nein, der hält auch die Kommunikation. Der fügt die ganzen Sachen auch zusammen, weil er immer wieder Kontakt mit den Einzelnen
hält. Und hält vielleicht in Kontakt zu den Kunden. Ja. Da sagst du, ich kann gut mit denen kommunizieren. Und er sieht hier, dass wenn jeder so seine Präferenzen da einbringt in ein Team und sich dann auch wohlfühlt mit seinen Präferenzen, die er hat, und die Teamleader und nicht nur die überhaupt das ganze Team weiß, der ist jetzt nicht sauer, wenn er sich zurückzieht. Mhm. Das ist der eben halt. Der braucht jetzt seine Zeit für sich. Wie wunderbar wäre das denn? Klöder.
Ja, du, es sieht so, ich hab gedacht, ich nag noch mal ein bisschen am Franzbrötchen.
Ich habe Franzbrötchen mitgemacht, das darf aber keiner wissen, weil wir wollen eigentlich ein bisschen,
das ist ganz heimlich.
Ganz heimlich.
So. Ganz heimlich.
Hören jetzt 3 Millionen zu und jeder weiß, dass wir Franzbrötchen.
Das Interessante ist ja, bei diesem Modell ist ja auch, dass wir auch je nach Stimmung ja auch ein bisschen wechseln. Also wir sind ja nicht festgetackert. Mhm. Aber wir haben da natürlich auch eine Tagesform. Es kann ja auch sein, dass wir momentan sind wir unglaublich glücklich. Mhm. Wir sind frisch verliebt und ach nee, und das ist alles so richtig toll. Und die neue Freundin, das neue Bärchen, ein Traum. Und wir sind also happy und genießen diese Nähe und auf einmal merken wir, oh, die Leute, die lächeln alle und alle sind nett und man könnte so die Welt umarmen, gibt so ein Gefühl und schon tendieren wir auf unserem Ding ein bisschen mehr in die Nähe Geschichte und stellen fest, Mensch, ich habe das Bedürfnis momentan.
Ja. So ist es.
Und dann kann es aber auch wieder mal sein, durch die äußeren Umstände, dadurch, also wir haben so die Nase voll, die Wohnung, da alles ist irgendwie so, oll, also ich brauche frischen Wind. Ich brauche irgendwie frischen Wind. Ich brauche neue Möbel oder zumindest muss ich das umstellen. Und wer ist eigentlich die alte Frau da im Spiegel jeden Morgen? Ich brauche eine neue Frise. Ich muss irgendwie das ändern. Und dann haben wir plötzlich so ein Draht, dass wir sagen, wir brauchen Veränderung.
Ja.
Und dann haben wir vielleicht auch im Team oder in der Familie oder wo auch immer das Gefühl, wir pressen mal so ein bisschen, wir sind mal mehr so auf Veränderung gepolt. Das heißt, innerhalb dieses Kreuzes, was wir da gemalt haben, bewegen wir uns immer. Ja. Wir sind da nicht in Stein gehauen.
Nein.
Wir haben eine generelle Tendenz zu etwas durch unsere Veranlagung und Erziehung, aber das heißt nicht, dass wir so bleiben müssen.
Nein.
Es heißt auch nicht, dass das unbedingt gewollt ist. Wenn ich jetzt feststelle, durch meine gesamte Art und durch meine Kindheit und alles, ich gehe immer auf Distanz zu Menschen. Aber eigentlich möchte ich das gar nicht. Im tiefsten Innern wünsche ich mir, dass ich mehr Nähe habe. Ich wünsche mir mehr Abenteuer, mehr Veränderung. Ich möchte gar nicht in einer endlosen Routine versickern oder so. Dann ist das eine Entscheidung und dann kann ich versuchen, in diese Richtung ein bisschen zu gehen.
Dann kannst du dran arbeiten. Ja. Und dass wir in so einem Team natürlich schön, wenn du sagst, oh, ich würde mir so gerne ein bisschen was von dir abgucken, weil du bist, wenn du mit Kunden sprichst oder du hältst eine Frotte, du wirkst so souverän und das ist so toll und ich mach mir mal vor allem die Hose so, das geht kein, wie kannst du mir da ein bisschen, gib mir doch mal ein paar Tipps, so wie kann ich das machen?
Wie mache ich das jetzt?
Das sind alles so wichtige Sachen, die du so mal raushaust, echt, das ist nicht in Stein gemeißelt, ich sag's nochmal, das ist mir ganz wichtig. Es hat nichts mit Krankheit zu tun. Wir haben alle vier Tendenzen in uns drin. Ja. Und das wäre toll, wenn jeder von uns auch diese Selbsterkenntnis haben. Ich bin jetzt im Moment eher mehr der Nähe-Typ. Ich muss in den Arm und ich brauche Kuscheleinheiten. Aus welchen Gründen auch mir ist im Moment so.
Ja. Und du kannst ja am Tag irgendwas erlebt haben, was jetzt richtig schöner Schrott ist. Du hast irgendwas gesehen. Du hast einen Film gesehen. Du hast irgendwas, hat dir jemand erzählt. Du hast irgendeine schlimme Geschichte in der Familie, deine Kinder haben irgendwas, krank oder irgendwas Doofes ist, dann musst du immer in den Arm. Und dann ist dein Nähebedürfnis auch viel größer.
So.
Und dann gehst du auch anders in ein Team rein. Dann gehst du auch anders zur Arbeit.
Genau.
Dann sagst du auch da mal, also Leute, ich bin heute, sprich mich bloß nicht von der Seite an, ich bin heute am Wasser gebaut, mir geht's gar nicht so doll und schön ist es, wenn du psychologisch sicher bist, dass du das sagen kannst.
Ja, und das ist genau immer wieder drauf zurück. Es geht nicht darum, es ist auch so, ne, ich habe von Amy Edmondson erzählt, die diesen Begriff ja entwickelt hat. Und die sagt, es ist ein Belief, das ist ein Glaube. Ich glaube, dass ich in dem Team, wie auch immer, und Familien und Paare und sind alles Teams, dass ich mich da sicher fühle. Für mich ist aber gerade dieses Gefühl von Sicherheit so, also es gibt, andersrum, es gibt eine Bedürfnishierarchie, haben vielleicht Leute, die jetzt zuhören, die psychologisch ein bisschen bewandert sind, die ist schon Asperger, 1943, Abraham Maslow hat die
auch noch nie erwähnt. Leute, wenn wir jetzt weiter zukommen, kommen wir auf das limbische System.
Das kommt auch nachher.
Dann bin ich raus.
Da bin ich aber ganz vorne. Ist egal, es gibt ja Menschen, die neu zuhören. Also komm, verunsichere mich nicht hier, du.
Ist sonst gut, ich trinke weiter
Distanz.
Ich trinke weiter
Tee. Und du kannst den Kammer
nacken. Lass ihn
so,
ich gehe mal auf Distanz.
So, und das, was Annika gerade macht, die trinkt und isst, das ist die Bedürfnishierarchie, die muss erfüllt sein, damit Baby und auch Annika sich wohlfühlen. Und dann kommt die zweite Stufe. Nämlich das Gefühl nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Wärme und so weiter und fort. Da muss Annika einen Arm oder kuschelt mit Manfred oder was auch immer oder mit mir. Und das ist dann die zweite
Für
Stufe.
Für neue Hörer und uns, Manfred ist meine Stoffratte.
Ja, die kann auch noch sprechen. Ja, das ist aber ein anderes
Thema.
Die einen
eigenen Podcast hat.
Ja, gut. Das ist jetzt so. Also, und da seht ihr, ne? Also, als erstes kommt das Fressen und danach kommt die Sicherheit. So. Was wollte ich jetzt sagen? Die Bedürfnispyramide.
Nach Maslow.
Wissenschaftlich nie richtig erforscht worden. Und da gibt es auch Leute, die sagen, so wissenschaftlich kann ich so und man weiß ja nicht. Und trotzdem seit 1943 geistert sie durch die Psychotherapiewelt und durch die Unis und so. Und ich finde sie immer noch gut. So, Punkt.
Ja, ich weiß nicht, ob es ganz eine Pyramide ist. Also das weiß ich nicht. Also ich denke, dass wir einfach Grundbedürfnisse haben und dass die natürlich irgendwie unser Handeln bestimmen.
Ja, ne? Aber nochmal, also wenn du nichts mehr, wenn du Hunger hast, wenn du Durst hast, das ist so existenziell, also die physiologischen Bedürfnisse. Es ist aber auch natürlich existenziell, und das wissen wir auch aus der Forschung schon von ganz früher, dass wenn du Kinder kannst du wunderbar füttern und machen und tun, wenn die nicht in den Arm kommen, wenn die nicht Geborgenheit spüren, Sicherheit und Wärme spüren, dann sterben die. So,
ja, und nun denk mal an die Leute zurück, wenn du etwas oder an etwas zurück, wenn jemand richtig Angst hat, schlottert vor Angst und hat etwas ganz Schlimmes erlebt und du sagst zu dem, komm, trink erst mal was, iss ein Stück Brot und so, dass er sagt, ich habe keinen Hunger.
Ja.
Da ist die Bedürfnispyramide so dann doch ein bisschen außer Gefecht gesetzt.
Okay.
Also ich denke, das ist immer das Bedürfnis, was im Moment getriggert wird, dass das vorne steht.
Ja.
Und es ist auch völlig egal, ob das jetzt eine Pyramide oder ein Dreieck oder ich weiß nicht, die Form von Manfred
ist.
Oder gehäkelt ist. Das ist völlig wurscht. Wichtig ist, wir haben Grundbedürfnisse, wir haben Bedürfnisse und diese Bedürfnisse sind bei uns die, die unser Handeln meistens diktieren.
Ah, nochmal zurück zu der Veranstaltung, zu Trivago und die Terratec. Andrea, auch eine Vortragende, die hat über Risk-Taking, also über Risiko, übers Risiko, Risikoverhalten gesprochen, auch super interessant. Und
wir hatten auch einen Podcast über Risiko.
Wir haben an über der alles Stelle schon für alle neuen. Ja, wir haben über alles schon mal irgendwie geredet. Ne? Aber auch da, wenn du dich sicher fühlst, dann bist du auch bereit, mal ein Risiko einzugehen.
Ja.
Und was Neues auszuprobieren, auch mit dem Gefühl, das kommen wir wieder darauf zurück, dass wenn das Ding in die Hose geht, dann werde ich nicht rausgeschmissen aus der Firma oder keine Ahnung, bekomme richtig Ärger, sondern dann sieht man so ein Fehler oder ein etwas, was nicht geklappt hat, als Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Das ist nämlich auch so zentral.
Und das könnt ihr an Kindern gut beobachten. Stellt euch vor, ein Kind hat ein neues Fahrrad mit Stützrädern und du setzt das Kind drauf.
Ja.
Mutti, guck mal, ich kann das. Puff. Und du sagst, oh toll. Und das fährt doch tatsächlich.
Ja.
Die ersten zwei Stunden hältst du noch fest und dann lässt du es plötzlich los. Mhm. Und sagst, guck mal, du fährst alleine.
Mhm.
Und das Kind trägt macht dieses Risiko und du gehst ein, du unterstützt es. Das ist so ein Moment.
Ja.
Gibt's 100 Mal in der Kindheit, dass sowas ist. Du kannst das. Und die Eltern sind natürlich toll, die ihren Kindern sowas zutrauen, altersgemäß.
Mhm.
Es geht jetzt nicht darum, dass Kinder irgendwas tun sollen, was überhaupt nicht ihrem Alltag entspricht.
Nein,
und wo man sie ausnutzt oder
natürlich,
wo man ihnen einfach Aufgaben überlässt. Du räumst jetzt den Geschirrspüler ein und
da passt mal auf dein kleines Schwesterchen auf.
Ja, genau.
Ne?
Und du bist da ja mal gerade 6 Jahre alt oder irgendwie so ist. Das meine ich nicht, das wisst ihr. Sondern ich meine wirklich so dieses dem Kind auch was zutrauen.
Mhm.
Und ihr kennt das alle, ihr habt das schon mal beobachtet oder vielleicht sogar auch erlebt, wenn Eltern da so richtig in die Grütze hauen und sagen, lass das, du bist überhaupt noch, du bist noch viel zu klein dafür. Heieiei. Bei manchen Sachen ja, aber wenn ein Kind sich etwas zutraut, dann sollte man es eigentlich in diese Richtung unterstützen. Vielleicht gibt es ja eine Variante in die Richtung. Weil ich habe sowas auch schon gesehen bei Sachen, wo ich sagen würde, das Kind ist im Grunde viel zu alt dafür, das müsstest du schon längst können.
Das ist wieder dieses Feingefühl, das ist wieder das, eine Sensitivität zu gucken und auch wirklich zu sagen, wenn das Kind jetzt wirklich auf dem Spielplatz auf dem Klettergerüst ganz, ganz hoch will, du kannst dann sagen, ich bin da, ich bin hinter dir, aber da oben, da komme ich auch nicht an, das ist einfach zu gefährlich. Aber bis dahin schaffst du das. Also dieses, und psychologische Weiterentwicklung, auch motorische Weiterentwicklung, findet ja immer in dem Spannungsverhältnis zwischen kann ich, traue ich mir zu und oha, das ist jetzt die nächste Stufe auf der Treppe, auf dem Baugerüst, sonst wo, das
da
ist schon.
Geht es nicht.
Ja, da wird es schwierig. Ich guck aber mal so und in diesem Spalt, da findet Weiterentwicklung statt. Und wenn du unterfordert wirst, ist es genauso doof, wie wenn du überfordert wirst.
Wichtig ist auch die Art, wie ich das dann kommuniziere.
Na klar.
Du bist doch viel zu klein. So im Vorwurfswort ist natürlich vielleicht nicht ganz die richtige Variante des Ganzen, sondern du, das schaffst du, wenn du 5, 6 oder 7 Jahre alt bist. Guck mal, jetzt bist du 3. Du schaffst das, jetzt bist du da.
Oder wenn man sich, genau. Oder wenn man selbst ein Bammel hat vor bestimmten Sachen und sagt, ich spring noch nicht mal vom Beckenrand irgendwie rein und der Kleine will jetzt von meinem Meterbrett oder 3 Meter oder vielleicht noch höher.
Ja, aber dann wäre es doch ganz sinnvoll, du schickst dein Kind dann in den Schwimmunterricht.
So.
Oder bringst ihn schwimmen bei.
Genau.
Denn ich kenne ja auch Leute, die sagen, ja, also mein Kind kann nicht schwimmen und ein halbes Jahr später, mein Kind kann immer noch nicht schwimmen. Ich denke immer, ja, mein Vater und meine Mutter haben mir Schwimmen beigebracht. Schwimmunterricht hatte ich erst viel später in der Schule und das war eine Katastrophe.
Das war grauenhaft, ne?
Oh, war das schlimm.
Ja, finde ich auch.
Fand ich gar nicht gut, aber so als kleines Mädchen das hat Spaß gemacht.
Ja, na klar.
Da sind wir zum See gefahren und haben da rumgespattelt und so und gespielt und uns mit Wasser beworfen und dann die ersten Übungen gemacht. Und mein Vater hat mich da festgehalten
so.
und wie man das halt so macht.
Ja.
Ne?
Ja. Also auch da wieder, ne, wenn jetzt, und es hören auch viele Eltern zu, das weiß ich, immer mal wieder gucken, sind das jetzt meine Ängste? Ist das das, wo ich mich unwohl fühle? Ich kenne auch viele Eltern, die ich toll finde, die sagen, ich möchte wirklich nicht, dass meine Tochter oder mein Sohn so wird wie ich, so angstvoll oder sowas. Nee, ich weiß bestimmt, wie sich das anfühlt und deswegen halte ich mich da zurück oder deswegen gebe ich ihm auch Mut. Aber dieser sichere Hafen, wieder so ein Begriff, den er noch tausendmal von mir hören werde, weil er so wichtig ist, dieser sichere Hafen im Hintergrund. Bis heute auch als Erwachsener, ne? Also bei Annika, ich weiß, Annika steht 100%, natürlich 100% in der
Absolut. Mir.
Und Absolut. Umgekehrt auch. Also das, so ist es. So braucht man auch nicht, braucht man auch kein Paar zu sein. Also ich finde dieses Gefühl, ne, was ich habe, auch vor solchen Sachen, ich labere ihr dann die Ohren voll und hole mir dann auch Sicherheit von ihr und wir üben auch ein bisschen und sie guckt sich das an. Das hilft ungemein.
Ja.
Und nachher, wenn ich dann angerufen habe, gesagt, lief gut und prima, ich war zufrieden, hast du dich ja auch gefreut.
Natürlich, ich habe ja gesessen, habe die Daumen gedrückt und
siehst
so.
Du.
Das liegt aber auch daran, wir sind ja, dadurch, dass wir eben zusammen sind, ich bin ja auch daran interessiert, was du tust. Mich interessieren die Themen. Aber das würde generell so sein, auch wenn du dich mit einem Thema beschäftigst, was erstmal per se nicht meins wäre, unbedingt, würde ich mich trotzdem dann dafür interessieren.
Ja.
Ne? Wenn du jetzt irgendwie plötzlich anfängst, irgendeinen Sport interessant zu finden, dann haben wir das doch oft gemacht, dass ich dann mal zugeguckt habe. Und wie oft war das, dass ich nachher begeisterter war als du oder wie
ja,
auch immer?
Ne, Annika beschäftigt sich mit tausend Sachen und es ist immer interessant und ich lerne auch immer was dazu. Das sind so diese Geschichten, also sich dann da auch weiterzuentwickeln, auch im Paar. Übrigens auch als Team, wenn ich mir vorstelle, ich habe ein Team, ich arbeite mit denen zusammen und ich gehe jetzt mal wirklich mal weg von diesen Sachgeschichten, die wir da lösen müssen, sondern ich gucke mir mal wirklich ein bisschen genauer an, was hat der für Hobbys oder die für Hobbys, was macht der so in seiner Freizeit oder sie, wie funktioniert das und guck dann, ach so, das ist ja interessant, du machst die, du läufst gerne Marathon, weißt ja geil, du hörst gerne Opern, oh ja, das ist ja spannend. Ne? Du bist im Chor, oh, du singst gerne, hätte ich so gar nicht gedacht, weil ich habe gedacht, du bist so eine Datenmaus und hast da eigentlich überhaupt keine künstlerische Ader. Also im Team die anderen Menschen zu entdecken, und zwar außerhalb von dem, was ihr im Job macht, das gibt auch so ein Gefühl von Sicherheit.
Und es ist so interessant.
Aber auch, wenn es dir dann mal schlecht geht, wenn irgendwas passiert ist in deinem Leben, dass du dann auch die Sicherheit hast zu sagen, Leute, mir geht's im Moment nicht gut, weil dieses und jenes ist passiert. Und ich brauche im Moment schon Zeit. So, dann wirst du da auch eher auf Rückhalt treffen, als in einem Team, die sich nur oberflächlich kennen.
Ja, und wo es immer nur um diese Oberfläche geht. Also,
ja.
Wo man nicht das Gefühl hat, die sehen einen wirklich. Ne?
Ja.
Denn ab und zu möchte man ja auch wirklich gesehen werden.
Gerne.
Als wirklich, als eigene Person.
Ja.
Also besonders im privaten Kreis ist das wichtig. Wenn du das Gefühl hast, dein Partner sieht dich nicht, deine Familie sieht dich einfach nicht mit deinen Bedürfnissen und deiner Art und deinem Charakter, sondern propft dir da so eine Aufgabe oder so einfach sowas drüber und du hast dann so zu funktionieren, das macht dich krank auf kurz oder lang.
Ja.
Auch in der Beziehung, wenn du in der Beziehung irgendwie sein sollst, wie du gar nicht bist.
Dazu gehört aber auch, weil keiner Gedanken lesen kann, im beruflichen, auch im privaten, wirklich den Mund aufmachen und sagen so, nee, ich bin das nicht und ich mochte das auch noch nie. XY, vergiss es. Ne? Also damit man normal, keiner kann Gedanken lesen, Gebrauchsanweisung, bitteschön, dem gegenüber, Freund, Freundin, Partner, Kollegen, Kollegin, dem gegenüber das auch zu sagen.
Das ist aber auch manchmal schwierig, weil dein Gegenüber oft ja solche Sachen dann als Kritik auffasst. Wenn du sagst, also ich bin einfach nicht so der Typ dafür, denn was willst du mir da sagen? Hab ich jetzt sowas? Weil die natürlich dann das auf sich beziehen und ich hab doch gar nichts. Ist manchmal nicht so einfach, aber versuch. Einfach
also
versuchen immer nochmal.
So, und dann hast du es gesagt und du kannst es kommt auch immer wieder mal drauf an, wie du es sagst. Ja, und du kannst, wenn du weißt, der andere ist sowieso schon sehr empfindlich oder sieht das, hört das halt auf ein Beziehungsohr und denkt, die mag mich nicht mehr, dass man dann schon voraus einen sagt, pass auf, dass ich muss dir etwas sagen und ich möchte nicht, dass du jetzt denkst, ich mag dich nicht oder ich finde dich blöd, nur wenn ich irgendwie telefoniere, dann mag ich einfach nicht, wenn du immer da reinquatscht. Ich komme da aus dem Konzept, geht nicht, tut mir leid. Also bitte in Zukunft, wenn du mich telefonieren siehst, warte ein bisschen und dann können wir reden. So in der Richtung. Und dann ist es seine Entscheidung, ob er dich jetzt immer noch, ob er dich blöd findet oder dich mag. Aber du wirst es dann los und dann muss er sehen und dann ist der Ball bei ihm oder bei ihr.
Das heißt Kommunikation mal wieder, ne?
Wie immer noch, wie langweilig. Ja, aber das macht die Sache auch so, ich finde das auch so spannend, ne? Und jetzt nochmal, diese Zeit, in der wir leben, ist voller Unsicherheiten. Die Menschen, die wirklich Angst haben, auch durchaus auch berechtigt, natürlich. Und da brauchen wir auch ein Gefühl von Sicherheit jetzt. Auch da wieder, ne? Gerade jetzt, das Gefühl, dass grundsätzlich in unserer Familie, unserer Beziehung, vielleicht auch in unserem Job, dass es relativ sicher ist.
Ja, zumindest die Menschen, die wir lieben oder die um uns rum sind, die jetzt die Nächsten sind, dass die irgendwie zu einem stehen und dass man zu ihnen steht. Das wäre ja eine sehr schöner Ansatz. Und nicht dieses, der Ton wird manchmal so ein bisschen sehr rau.
Ja.
Und das mag ich eigentlich nicht. Bin ich auch nicht für zu haben.
Und es wäre so schön, wenn wir neben dem, was wir auch im Job, was wir natürlich machen müssen, dass wir aber auch so einen Ort haben, wo du in der Teeküche im Bistro lachen kannst, wo du auch mal zusammen feiern kannst und wo du dich einfach dann auch wohlfühlst. Ne?
Ja, und wir hatten ja neulich auch schon das Thema, so diese kleinen Momente, so kleine Gesten, die sind ja natürlich, die sind einfach Gold wert, auch für Teams, für jede Beziehung, für jede Familie. Ein kleines Zettelchen hier, eine Kleinigkeit eingepackt da. Du weißt, deine Kollegin mag gerne morgens schon grünen Tee trinken. Bring ihr einen mit, koch ihn ihr, überrasche ihn damit.
Du weißt, sie liebt Franzbrötchen, deine Partnerin. Und du fährst nach Hamburg. Bring ihr eins mit.
So ungefähr. Damit sich am Sonntagmorgen richtig freuen kann. Ja, das ist so, das sind so Kleinigkeiten, die ab und zu mal ein kleines Geschenk oder so, finde ich ganz toll. Tilly weiß zum Beispiel, dass ich Blumen liebe.
Ja.
Ich liebe Blumen.
Ja.
Und einfach, ich finde das wunderschön.
Ja.
Also bringt er öfter mal ein Blümchen mit.
Ja.
Dann rupft er welche aus der Walachei irgendwo.
Ja, ich gucke, wenn ich hier so rumlaufe, ne, wir sind ja oben hier im Norden und wenn ich laufe, das ist Naturschutzgebiet zum Teil, aber zum Teil auch nicht. Ne? Also ich pflücke keine Blumen im Naturschutzgebiet, nein, mache ich nicht. Aber da, wo sozusagen freie Wiese ist, da schon. Und im Moment, es fängt schon so schön an zu blühen. Also.
Ja, und Tilly hat so zwei, drei ganz kurze, ganz normale Zweige, die einfach von so einem Gebüsch irgendwo sind hier. Und die haben wir in so eine ganz kleine Vase gestellt.
Mhm.
Und die fangen an auszuschießen und grüne Äste zu kriegen. Und das macht so viel Spaß, dazu zu gucken.
Jo.
Und dann haben wir Tulpen, hier stehen ja die Christine mitgebracht. Mhm. Wunderschön. Und ich freue mich darüber. Ja. Ich freue mich unglaublich darüber. Mhm. Und das meine ich mit so einer Kleinigkeit, mit einem kleinen Blumensträußchen kann man mir unglaubliche Freuden machen.
Mhm. Und das ist immer so ein Zeichen, ich denke an dich. Also tatsächlich, wenn ich dann denke, ach, das wird Annika gefallen, das wird toll. Und dann freue ich mich schon, ist bei mir schon die Vorfreude, da, wenn ich weiß, ich komme dann wieder nach Hause getrabt und dann zeige ich dir das und dann weiß ich, dass du dich freust. Nee, du freust dich nicht. Dann, nee, aber das ist dann so und dann haben wir schon so eine schöne Atmosphäre.
Oder was mir gerade einfällt, Ich habe schon ein Geburtstagsgeschenk bekommen und ich muss das leider schon mal aufmachen. Mhm. So vorneweg. Mhm. Das Geburtstagsgeschenk direkt zum Geburtstag habe ich noch nicht aufgemacht. Mhm. Aber bei den anderen Sachen habe ich schon mal so ein bisschen geknockt. Und, ja. Also,
und du meinst dieses große Riesengeschenk, Paket mit lauter lustigen Dingen. Ich sage nur Maxi, das ist ein Insider jetzt, Maxi.
Ja. Ach. Mann. Ja, Mann, aber ich habe mich so gefreut. Ja. Mich so gefreut. Und ja. Was das Schönste war, na? Ihr wisst das ja vielleicht nicht, aber ich, wenn ich nochmal geboren werde, wenn ich wiedergeboren werde, werde ich Stofftierentwickler.
Absolut.
Ja, ich werde Stofftierdesigner und sie hat mir ein Nilpferd eingepackt. Mhm. Leute, das ist so lustig. Mhm. Es ist so niedlich. Ein Nilpferd.
Ja, ein Nilpferd.
Auch ein kleines Kamel, aber das kleine Nilpferd ist der Renner. Ja. Also das lacht und ist so weich, also wunderschön. Ja. Ich liebe ja so weiche Kuscheltiere, so die man so knüllen kann. Und
ne? Deswegen sind wir auch zusammen.
Ne? Ja. Oh, du mein Stofftier.
Also. Weich und knüllen. So.
Jetzt, und das meine jetzt, ich, das ist eine Geste, die ich groß, es ist eine ganz große Geste für mich. Das ist so, finde ich, unglaublich toll. Mhm. Und dann freue ich mich wochenlang wie ein kleines Tier, richtig, finde ich toll. Mhm. Das sind so Momente, da denke ich, da können wir an, und das gibt auch Sicherheit. Wenn wir wissen, ein anderer Mensch gibt uns ein Geschenk, das, egal, was er uns schenkt, ob das ein nettes Lächeln oder ob das ein Wort ist oder ob das irgendeine Zuneigung ist, das ist einfach großartig. Ne? Mhm.
Aber es sollte auch so sein, ne, dass das Geschenk, dass du das Gefühl hast, der andere hat sich Mühe gegeben, ne, der denkt an mich, unabhängig vom Wert, wirklich, hat nichts mit muss teuer sein oder sonst wie was, sondern es passt genau jetzt zu deiner Situation. Das heißt, er denkt an dich. Und richtig. Er denkt in dem Moment mehr an dich als an sich selbst. Denn vielleicht bekommst du auch was geschenkt, wo du weißt, nee, der mag das überhaupt gar nicht. Genau, aber der weiß eben, du liebst es und dann kriegst du das. Ja.
Da habe ich gerade mit Christine am Freitag drüber gesprochen. Genau, dass wir gesagt haben, also so ein Geschenk. Natürlich ist das schön, wenn es mir auch gefällt. Weil ich möchte ja keinen Gammel irgendwie finden. Aber wenn ich weiß, das ist etwas und der andere wünscht sich das und findet das ganz toll, dann stecke ich auch mit meinen Ansichten zurück.
Ja, genau.
Ne? So ist es. Also kein Problem.
Köder soll den Fisch schmecken und nicht dem Angler, ne?
Genau.
Hast du noch einen schönen Abschluss für uns? Irgendwas Weises?
Irgendwas Weises?
Zum Nachdenken. Weil du Mäuschen, wir haben schon bald wieder eine Stunde um.
Nee, ne?
Ja, die Zeit läuft.
Es gibt einen ganz tollen Spruch, über den kann man mal nachdenken, von Ernst Ferstel.
Du weißt ja, den lieben wir mehr. Schönen Gruß Ernst, ne?
Ja, schönen Gruß Ernst. Österreichischer Lehrer, Dichter und Aphoristiker. Der denkt sich immer lauter Sprüche aus. Und der hat einen Spruch gesagt, die Welt wird immer kleiner. Nur die Abstände zwischen uns wachsen weiter. Mm. Und ich finde, das stimmt. Mm. Durch die Globalisierung, das ist so eng geworden. Es ist überhaupt kein Thema, japanische Lebensmittel dann irgendwo einzukaufen. Mm. Oder
zum Beispiel in Düsseldorf.
Ja, natürlich nämlich mitgebracht. Mm. Oder irgendwas, die Welt schrumpft, du kommst heute mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Fliegern, du kommst überall hin, du kannst fast alles erreichen, du kommst bis in den Weltraum, bis zum Mond, es geht alles viel schneller, aber zwischen uns sind richtig große Distanzen, ne? Und das finde ich...
Jo. Eins hast du wieder mal schön gemacht.
Und er hat auch gesagt, je näher wir einem Menschen stehen, desto deutlicher merken wir auch, was alles zwischen uns liegt. Und das kennt ihr auch. Je mehr ihr einen Menschen kennenlernt, umso mehr lernt ihr natürlich auch diese kleinen, kleinen Unterschiede kennen. Ich mache das so rum, er macht das so rum. Ich mache das Brot so, er macht das Brot so. Ich mache das, er macht das so. Das ist so...
Aber Unterschiede machen das Leben auch mit interessant. Richtig, also das ist etwas, wenn du jemanden liebst, dann bist du nie fertig mit dem. Selbst wenn du denkst, du kennst die doch schon seit 30, 40 Jahren und trotzdem, also so ist es bei mir ja und bei dir auch. Ne? Also ich bin noch nicht fertig mit dir. Du überraschst mich immer noch und das ist toll und ich hoffe dich auch, oder? Sag jetzt das Richtige.
Mit Menschen, die uns besonders nahe stehen, müssen wir uns ganz besonders auseinandersetzen.
So ist es.
Ne? So. Und Tilly ist eine dauerhafte Auseinandersetzung, ist eine wirkliche Herausforderung.
Ich bin nicht schwierig, ich bin eine Herausforderung. Es wird eben nicht langweilig. So. Ja.
Besonders deine Ordnungsvorstellungen sind
wollen wir nächstes Mal über aufräumen? Frühlingsputz, Frühjahrsputz.
Bloß.
Na komm, das was machen wir jetzt eh auf. Leute, einen wunderschönen Sonntag.
Genießt ihn.
Genießt ihn sehr. Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare.
Über unser Modell, das psychologische Modell.
Ganz genau.
Und eure Gedanken dazu.
Ja.
Genießt die Woche. Und dann hören wir uns nächstes Wochenende wieder am Sonntag, wenn es wieder heißt
Psychologen beim Frühstück. Bis bald. Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.